NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Hallo, es begrüßt Sie heute Miron Tenenberg. Zwei Ereignisse möchte ich Ihnen näher bringen. Aufgrund der großen russischen Frühjahrsoffensive schauen wir in die jüdische Gemeinde Kiews und erfahren, wie das Gemeindeleben dort unter den Umständen des Krieges aufrechterhalten werden kann. Später geht es dann nach Schwerin, wo einem bedeutenden Rabbiner ein Denkmal gebaut werden soll. Seit 4 Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Anfang Februar sprach Präsident Selenskyj von 55.000 toten ukrainischen Soldaten seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Zehntausende werden immer noch vermisst. Menschen haben ihr Zuhause verloren und Orte der Religion werden in Zeiten wie diesen oft eine wichtige Anlaufstelle. So auch das jüdische Gemeindezentrum in Kiew. Wie die Gemeinde versucht, ihren Mitgliedern Kraft und Rückhalt zu geben, das hat Lena Bartke bei einem Besuch herausgefunden.
Esther Blikar kämpft mit den Tränen. Es sind gute Tränen, Freudentränen. Denn ihr Sohn David feiert seine Bar Mitzwa. Der 13-Jährige ist sichtlich nervös, als er vor versammelter Gemeinde aus der Tora vorliest. Seine Mutter filmt alles mit dem Handy, ihre Hände zittern.
Ich bin noch in der Sowjetunion groß geworden. Unsere Religion war quasi verboten. Antisemitismus war Teil der Staatspolitik. Wir haben nie offen darüber gesprochen. Ich kann mich nicht einmal an Smalltalk über irgendetwas Jüdisches erinnern. Alle Traditionen waren wie auseinandergerissen. Seit tausenden Jahren folgen Juden diesen Traditionen, aber diese Kette war für eine Weile unterbrochen. Heute haben wir sie wieder zusammengefügt. And now we
restore it. Erzählt Blikar. Die Freude darüber schwingt in ihren Worten mit. Aber sie hat auch Angst, dass es noch einmal so werden könnte wie früher, sollte Russland diesen Krieg je gewinnen. Im Frühjahr 2022 verlässt Blikar die Ukraine mit ihrem Sohn, lebt für eine Weile im Ausland. Doch am Ende kehren beide nach Kiew zurück. Sie vermissen die Stadt und die Gemeinde. Auch wenn sich das Leben hier grundlegend verändert hat, wie auch Ina Markowitsch weiß. Die Rebbezin der jüdischen Gemeinde in Kiew ist Lehrerin und somit auch für mehrere Schulen der Gemeinde verantwortlich.
An manchen Tagen, nach besonders heftigen Bombardierungen, lassen wir den Unterricht ausfallen und haben einfach Spaß mit den Kindern. Wir spielen, wir reden über unsere Erfahrungen. Die Idee ist, den Kindern einen sicheren Ort, eine Oase zu geben. Wir können nicht die ganze Welt reparieren, aber wir können unsere direkte Umgebung zum Positiven verändern. Und das ist es, was wir hier tun.
Ganz einfach ist das alles aber nicht, denn die Gemeinde ist für viele ihrer Programme auf Spendengelder angewiesen. Sponsoren finden sich aber nur noch wenige.
Viele sind 2022 geflohen und können kein Geld mehr geben, weil ihre Geschäfte und Firmen nicht mehr richtig laufen. Dabei haben wir jetzt viel mehr Menschen, die in Not geraten sind, aber eben auch viel weniger Unterstützer. Trotzdem klopfen weiter hilfsbedürftige Menschen an unsere Tür. Also tun wir unser Bestes.
Ihre Gemeindearbeit hat Markowitsch größtenteils umgestellt. Statt Programmen für junge Erwachsene, die ihre berufliche Karriere starten wollen, gibt es jetzt Suppenküchen, die Binnengeflüchtete versorgen. Und Freiwillige, die nach Raketenangriffen Telefonlisten durcharbeiten.
Sie rufen die Leute an und fragen, wie geht es dir? Bist du okay? Deine Fenster sind kaputt. Aber du bist sicher? Soll ich vorbeikommen und dir beim Aufräumen helfen? Die Raketen fallen uns allen auf die Köpfe. Warum also sollen wir nicht gemeinsam arbeiten und einander helfen? Mach diesen einen Anruf. Es kostet dich nichts.
Gleichzeitig sind jüdische Festtage umso wichtiger geworden, denn sie bieten Halt und Stabilität in unsicheren Zeiten. Feste wie Chanukka, bei dem 8 Tage lang jeweils ein Licht entzündet wird, um an die eigentlich so unwahrscheinliche Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem zu erinnern.
Chanukka war ein Wunder, das so nicht hätte passieren dürfen. Alles stand dagegen, aber es passierte trotzdem.
Sagt Esther Blikar. So ähnlich sei es auch mit dem Krieg gegen die Ukraine. Alles passiere trotzdem, meint sie und erinnert sich noch an die Spekulationen zu Beginn, als alle dachten, Russland würde die Ukraine überrollen.
Vielleicht eine Woche, vielleicht 2, aber dann würde die Ukraine fallen. Aber es ist nicht passiert. Wir sind immer noch hier. Trotzdem, 4 Jahre später. Und das ist ein Wunder, gebaut auf die Hoffnung, dass das Licht die Dunkelheit besiegen kann.
Lena Bartke war in der ukrainischen Hauptstadt und hat sich angeschaut, wie sich dort das Gemeindeleben verändert hat. Eine Veränderung des jüdischen Lebens im Guten hat Rabbiner William Wolf in Mecklenburg-Vorpommern erwirkt. Er ist 2020 im Alter von 93 Jahren verstorben und war zuvor seit 2002 für 13 Jahre Landesrabbiner des Bundeslandes. Wer ihn kennengelernt hat, spricht von seiner herzlichen, zugewandten Art, Menschen zu begegnen. Nach seiner Dienstzeit behielt er den Titel Landesrabbiner, was bereits als Auszeichnung gesehen werden kann. Wolf zog dann in sein Haus nach England, wo er auch gestorben ist. Nun soll ihm demnächst eine besondere Ehre in Schwerin zuteil werden. Welche, weiß Axel Seitz.
Ich bin einfach ein Rabbiner, der mit Trauen und Trauer zu tun hat. So einfach und treffend beschrieb sich William Wolf einmal. Ein Mann, der im wahrsten Sinne des Wortes ein Menschenfreund war.
Ich habe meine Arbeit sehr viel Freude, meinen Umgang mit Menschen sehr viel Freude. Ohne das kann ich mir mein Leben eigentlich nicht vorstellen. Darum ist vielleicht auch ein Grund, warum ich nicht Schriftsteller geworden bin, weil es zu einsam ist.
Geboren 1927 in Berlin, wuchs William Wolf nach der Flucht der Familie vor den Nationalsozialisten vor allem in England auf. 2002 kam er als Rabbiner zurück nach Deutschland und wurde in diesem Amt der erste für die jüdische Gemeinschaft in Mecklenburg seit der Shoah. 2014 erhielt er die Ehrenbürgerschaft von Schwerin, 2017 auch die von Rostock. In der Landeshauptstadt wird künftig mit einem Denkmal an William Wolf erinnert. Die Idee dazu stammt von der Bildhauerin Anna Martha Knapp.
Ich mache mich wirklich sehr froh, weil ich den wirklich sehr gerne bauen würde. Lebensgroß. In klein habe ich ihn ja schon mal modelliert.
Die 12 Mitglieder der Jury haben sich jetzt in Schwerin mehrheitlich für den Entwurf der gebürtigen Wismarerin entschieden. Anna Martha Knapp lernte William Wolf vor rund 10 Jahren persönlich kennen bei der Vorführung des Dokumentarfilms Rabbi Wolf. Und da kam der Bildhauerin die Idee, William Wolf als Skulptur zu verewigen.
Er stand mir für Zeichnungsmodell und dann stand er mir nicht Modell für die Plastik. Ich habe das dann nach Fotos, die ich gemacht hatte, habe ihn dann danach modelliert.
Rund 5 Jahre lang arbeitete Anna Martha Knapp immer wieder an dieser Plastik. Und mit dieser Idee hatte sich die heute 43-Jährige im vergangenen Jahr am Denkmalwettbewerb beteiligt. Die Statue soll auf dem Schweriner Schlachtermarkt errichtet werden, unweit der Synagoge. Der genaue Standort, so der Leiter des Schweriner Kulturbüros, Dirk Kretschmer, steht bereits fest.
Der ist auch Teil der Auslobung aus dem Grund, weil wir natürlich auch wollten, dass die Künstlerinnen und Künstler sich auf den Platz begeben, vielleicht auch mit den Lichtverhältnissen auseinandersetzen, mit den Gebäuden, die sich dort an dem Platz befinden, beschäftigen und wie das Kunstwerk dann natürlich auch in die Umgebung wirkt, denn es ist Kunst im öffentlichen Raum.
Die benötigten 50.000 Euro für das Denkmal sind durch Spenden und Zuwendungen zusammengekommen. Auch die jüdische Gemeinde Schwerin beteiligt sich. Landesrabbiner Juri Katnikow war bei der entscheidenden Jury-Sitzung mit dabei.
Bei dem Entwurf wurde der Mehrheit hat sich zugestimmt, dass auch meine Stimme auch gegeben, weil ich sehe der Wille als Person, als meine Mentor auch unter anderem. Ich denke, da auch viele Gemeindemitglieder werden auch erkennen.
Zugleich gibt der Nachfolger von William Wolf aber zu bedenken.
Traditionellerweise, wir errichten keine Monumente oder keine Denkmäler für unsere Mitglieder oder größere Menschen. Das heißt, es basiert sich natürlich auf dem Gebot, so dass sie keine Bildes machen.
Da William Wolf aber eben auch Ehrenbürger von Schwerin ist, sieht die jüdische Gemeinde in diesem Denkmal einen Wunsch der Stadtgesellschaft nach einer besonderen Ehrung, und zwar in Originalgröße. Bildhauerin Anna Martha Knapp wird nun in den kommenden Monaten gewissermaßen ihr kleines Modell vergrößern.
Nun findet die Übersetzung statt in eine lebensgroße Plastik. Da werden sich viele Sachen verändern, die einfach in so einer kleinen Plastik funktionieren, die lebensgroß nicht mehr funktionieren, die dann anders gemacht werden müssen. Also so an bildhauerischen Lösungen wie Haare, Anziehsachen. Aber die Grundhaltung, die steht.
Wenn sich sein Geburtstag im Februar 2027 zum 100. Mal jährt, kehrt der ehemalige Landesrabbiner, der Ehrenbürger, der Menschenfreund, kehrt William Wolf nach Schwerin zurück.
Sie hörten Axel Seitz über die Entscheidung, Rabbiner William Wolf in Schwerin ein Denkmal zu setzen. Und heute freue ich mich sehr darüber, Ihnen eine Musik auswählen zu dürfen. Das passiert hier nicht so häufig, denn normalerweise überlassen wir das unseren Gästinnen und Gästen. Und da in der kommenden Woche Pessach, der Feiertag zum Auszug aus Ägypten, stattfinden wird, liegt mir nichts näher, als Ihnen einen Song aus einem meiner Lieblingsalben zu präsentieren. Dayenu. Es wäre uns genug gewesen vom Rapper, Multiinstrumentalisten, DJ und Filmemacher So-Called. Viel Spaß damit.
What are you doing?
Me drink.
We're closed. Nice people don't drink on Pesach. They go to the synagogue.
And the Lord brought us forth out of Egypt with a mighty hand and outstretched arm, with a great terribleness.
You do that too.
Sie hörten das musikalische Multitalent, den Kanadier Josh Dolgin alias So-Called mit dem bekannten Pessach-Lied Dayenu vom Album The So-Called Seder, a Hip-Hop Haggadah. Und damit kommen wir zu den aktuellen Meldungen.
Zwei Buchenwaldverbände haben Kulturstaatsminister Weimar aufgefordert, auf einen öffentlichen Auftritt beim Gedenken zur Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers zu verzichten. Sie werfen Weimar vor, er habe es an Verständnis für KZ-Überlebende missen lassen. So monieren sie unter anderem in einem offenen Brief an den Minister, er habe mehrfach das Zitat von Heinrich Heine, der Taufschein sei die Eintrittskarte zur europäischen Kultur, benutzt. Das bedeute für viele ehemalige Häftlinge und deren Nachkommen, dass sie nicht zum Bereich der europäischen Kultur gehörten, heißt es in dem Brief. Ein Sprecher Weimars sagte, es sei nach wie vor geplant, dass der Kulturstaatsminister an der Veranstaltung teilnehme und dort spreche. Der Zentralrat der Juden stellte sich ausdrücklich hinter den Minister. Zentralratspräsident Schuster sagte, Weimar mache den Erhalt der Erinnerungskultur, die wesentlich durch die Orte der Erinnerung wie KZ-Gedenkstätten getragen werde, zu einem seiner Kernanliegen. Bundesaußenminister Wadephul hat den deutschen Botschafter in Israel, Steffen Seibert, gegen harsche Kritik aus der israelischen Regierung in Schutz genommen. Seibert hatte sich die Kritik wegen Äußerungen zur Gewalt israelischer Siedler eingehandelt. Wadephul habe daraufhin seinem israelischen Kollegen Gideon Saar gesagt, dass ein Botschafter auch strittige Themen anzusprechen habe, so ein Außenamtssprecher. Zugleich habe er betont, dass Seibert ein überzeugter Unterstützer des Staates Israel sei und dass Deutschland fest an der Seite Israels stehe. Seibert hatte am Sonntag in einer Botschaft im Online-Dienst X den Tod eines Bauern im Norden Israels durch eine Rakete der Hisbollah sowie hunderte durch iranische Raketen verletzte Israelis beklagt, aber auch die Gewalt israelischer Siedler in palästinensischen Dörfern. Der Deutsche Presserat hat eine Rüge gegen die jüdische Allgemeine ausgesprochen. Die Zeitung habe einen in Gaza getöteten Journalisten als Terroristen bezeichnet. Anas al-Sharif war von der israelischen Armee als Terrorist bezeichnet und getötet worden. Ein Kommentar der jüdischen Allgemeinen zu dem Fall und der anschließenden Debatte darüber trug den Titel »Terrorist mit Presseweste«. Damit habe das Medium die Darstellung der israelischen Armee zur Tatsache erhoben, ohne hinreichende objektive Belege zu nennen, so der Presserat. Der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Peimann-Engel, wies die inhaltliche Kritik des Presserates auf der Plattform X zurück. Die Zeitung hätte die von Israel gesammelten Beweise gesichtet. Deshalb würde er sich weiterhin erlauben, Anas al-Sharif als Terroristen mit Presseweste zu bezeichnen. Das Berliner Verwaltungsgericht hat eine Klage des jüdischen Studenten Lahav Shapira wegen eines diskriminierenden Studienumfeldes an der Freien Universität für unzulässig erklärt. Aus dem Berliner Hochschulgesetz gehe zwar eine Verpflichtung der Hochschulen hervor, Diskriminierungen vorzubeugen und zu beseitigen, ein individueller Rechtsanspruch darauf bestehe aber nicht, teilte das Gericht mit. Shapira hatte beklagt, dass die Universität zu wenig gegen antisemitische Diskriminierung auf dem Campus getan habe. Im Strafprozess um einen antisemitischen Angriff auf Shapira im Februar 2024 war ein ehemaliger Kommilitone wegen gefährlicher Körperverletzung zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Derzeit läuft vor dem Berliner Landgericht der Berufungsprozess in dem Verfahren. Mehr als 80 Jahre nach dem Holocaust versucht eine Ausstellung in Berlin die Frage zu klären, was die Deutschen damals von der Vernichtung der europäischen Juden wussten. Das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors erklärte, kaum ein Aspekt der NS-Zeit interessiere die Menschen heute mehr, doch seien eigene Ausstellungen zum Thema bisher selten gewesen. Das Zentrum zeigt anhand von rund 300 Exponaten, welche Informationen im sogenannten Dritten Reich zur Verfügung standen, was die Deutschen wahrnehmen konnten und wie sie mit ihrem Wissen umgingen. Dabei gehe es neben der offiziellen Propaganda auch um das, was die Menschen selbst im Alltag beobachten konnten. Soweit die Meldungen.
Bis hierher hörten Sie die Sendung Shabbat Shalom. Ich bin Miron Tenenberg. Jetzt legt Ihnen Rabbiner Levi Israel Uferfege aus Oldenburg die aktuelle Parascha des Shabbats Hagadol, also den aktuellen Bibelausschnitt zum großen Shabbat vor Pessach aus.
An einem typischen Schabbat gibt es vom Rabbiner, wenn wir es genau nehmen, lediglich ein kurzes Dvar Torah, also ein Torah-Wort zum aktuellen Wochenabschnitt. Man soll dabei nicht den gesamten Wochenabschnitt nacherzählen, geschweige denn ihn von Anfang bis Ende durchinterpretieren, sondern am besten einen besonders interessanten Aspekt herausgreifen. Auf keinen Fall 20 Minuten oder dergleichen darschen, also predigen, sondern eher eine einstellige Anzahl an Minuten reden. Generell aus Respekt gegenüber den Betenden und bei Gottesdiensten, in denen aus der Tora gelesen wird, vor allem aus Respekt gegenüber der Tora, die ansonsten wesentlich länger außerhalb des Toraschreins verweilen müsste, als unbedingt notwendig. An 2 Shabbatot im Jahr funktioniert es indes anders, denn dann gibt es jeweils eine längere Drascha, eine ausführliche Auslegung. Synagogengänger und Hebräischkenner stutzen nun womöglich, nutzen wir doch heutzutage das Wort Drascha zumeist für jede Form der Auslegung des Rabbiners. Traditionell aber unterscheiden wir das kurze Dvar Torah, das Torahwort, von den beiden Drashot, den langen Auslegungen, 2-mal im Jahr. Eine dieser beiden Drashot gibt es am Shabbat Shuvah zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, also während der hohen Feiertage. Darin geht es entweder religionsgesetzlich und oder philosophisch um Schuld und Sühne, Umkehr und Vergebung, oder aber der Rabbiner liest seiner Gemeinde wortwörtlich die Leviten. Der andere Schabbat mit langer Drascha ist an diesem Schabbat, dem Schabbat Hagadol. Warum der Zusatz Hagadol, also der Große? Zum einen dreht sich die Prophetenlesung an diesem Schabbat um die Ankunft des Maschiach, des Messias, an einem Tag, der vom Propheten Malachi der große und ehrfurchtgebietende Tag Gottes genannt wird. Zum anderen ist dieser Schabbat so groß, weil er direkt vor Pessach, dem Fest unserer Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten, ist und an den Tagen vor dem Exodus das Opfern der ersten Pessachlämmer vorbereitet wurde. Manche aber würden sagen, dass dieser Schabbat derart groß ist, weil der Rabbiner so lang an ihm predigt. Geht es in seiner so langen Drascha aber um unsere Befreiung aus Ägypten und wie diese uns überhaupt zu einer eigenständigen Religion und Kultur gemacht hat? Nein. In praktischer Vorbereitung auf Pessach behandelt die Drascha all die vielen, vielen Regeln, die es zur Vorbereitung auf Pessach sowie an Pessach selbst einzuhalten gilt. Da gibt es etliches zu beachten: das Spenden an die Bedürftigen, das Einkaufen von an Pessach koscheren Lebensmitteln für viele Familienmitglieder und Freunde, Das komplizierte und aufwendige Kaschern der Küche, das Fortschaffen von allem Chametz, also Gesäuertem, und von allem, was damit verwechselt oder was damit gelagert werden könnte, das Durchsuchen von Haus oder Wohnung, Auto, Büro oder eigenem Geschäft nach den letzten Resten von Chametz, der Verkauf von Chametz an Nichtjuden, das Verbrennen von allerletztem Chametz, das Nichtigerklären von allem Chametz, was man womöglich doch nicht bewusst verkauft oder verbrannt hat, das Fasten der Erstgeborenen oder bei zu jungen Erstgeborenen das Fasten ihrer Väter respektive Eltern am Vortag von Pessach, die Vorbereitungen für die beiden Sederabende, das Durchführen der Sederabende, das Omerzählen und das Durchhalten bis zum Ende von Pessach beim Verzicht auf alles Gesäuerte und den unzähligen zum Verwechseln geeigneten Lebensmitteln wie Hülsenfrüchte, Mais, Reis, Soja, Sesam, Senfsaat etc. etc., die wir auf Hebräisch allesamt liebevoll Kitniot, also Kleinigkeiten, nennen. Es hat allein schon eine Minute etwa gedauert, diese Aspekte nur aufzuzählen. Nun stellen Sie sich vor, Sie säßen an diesem Schabbes bei uns in der Synagoge und würden die Details dazu hören. Nun, zu schade, dass man am Schabbat nicht einmal mitschreiben darf. Glücklicherweise gibt es ja die Möglichkeit, nach Schabbat noch einmal alles nachzulesen. In einem guten Buch über die Gesetze und Gepflogenheiten von Pessach etwa oder womöglich im langen Skript der Drascha vom Schabbat Hagadol. Hoffentlich enthält ein solches Skript dann auch die Erinnerung daran, warum wir all diese Anstrengungen unternehmen. Für nichts weniger als unsere Erlösung aus einer Bedrängnis, die zu Freiheit und Eigenständigkeit führte. Auf beides gründet das Judentum noch heute. Shabbat Shalom.
Sie hörten Rabbiner Levi Israel Uferfege aus Oldenburg. Jetzt geht es weiter mit Manishtana, was in der nächsten Woche an so ziemlich allen Festtafeln zu Pessach gesungen wird. Der Text lautet übersetzt: Warum unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen Nächten? An allen anderen Nächten essen wir Gesäuertes und Ungesäuertes, in dieser Nacht nur Ungesäuertes. Es singt der Kinderchor des NDR unter der Leitung von Erich Bender in einer Aufnahme aus dem Jahr 1967.
Halleluja, 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 halle Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.